Heute ist erster Advent. Advent bedeutet Ankunft. Also wir denken im Advent an die Ankunft von Jesus in dieser Welt. An die Weihnachten dann kommen vielleicht verschiedene Szenen, wo du sagst, ah ja, das weiss ich, das habe ich schon x-mal gehört. Vielleicht berührt sie es nicht einmal mehr jedes Jahr gleich, wie es mal hat, das, was geschehen ist. Vielleicht denken wir das, was nachher ist passiert, an die Flucht nach Ägypten. Und dann denken wir vielleicht auch an seine Wundertaten, an sein Reden, an das, was Jesus gibt. Vergessen wir nicht, Jesus kommt als Kind verletzlich in die Welt, in die Zeit. Und er wird ein Teenie. Und schließlich lesen wir erst wieder, als er etwa 30 ist, als er ins öffentliche Leben tritt, von ihm, und er sich offenbart als der Messias, als der Heiland, um es zu lesen, als der König der Könige. Hören wir auf einen Bericht, wo der Lukas in seinem Evangelium über Jesus als Jugendlichen weitergibt.
Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie gewohnt dorthin und nahmen ihn mit. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass sie es bemerkten. Denn sie dachten, er sei mit anderen Reisenden unterwegs. Nachdem sie einen Tagesmarsch weit gekommen waren, sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu suchen. Als sie ihn dort aber nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß mitten unter den Gesetzeslehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. »Kind«, fragte Maria, »wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht.« »Warum habt ihr«, erwiderte Jesus, »habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss?« Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrte Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurück und er war ihnen gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über das nach, was geschehen war. So wuchs Jesus heran und seine Weisheit nahm zu. Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er bei Gott und bei den Menschen.
Es geht offenbar nicht um ein Wunderkind Jesus, wo schon besonders herausragende Qualitäten zeigt für Eltern, Geschwister, die Nachbarn, Verwandte und schon als Kind quasi zum Lehrmeister wird. Und doch ist klar, Jesus ist etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. Was könnte man sagen? Es gibt eine Aussage, wo so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Jesus ist ganz Mensch und er ist ganz Gott. Und ehrlich gesagt übersteigt das unseren Verstand. Auf einmal. Der Paulus beschreibt es so, er sagt im Kolosser 2,9, in Christus wohnt wirklich und wahrhaftig die Heilsmacht Gottes in ihrer ganzen Fülle. Am Lukas geht es im Hinweis, wo für andere Kinder gelten kann, um etwas ganz Unspektakuläres. So wuchs Jesus heran, sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu, und er war geliebt von Gott und den Menschen. Andere Übersetzungen schreiben, und er gewann an Ansehen bei Gott und bei den Menschen. Und der Vers will uns zeigen, Gott ist ganz Mensch geworden. Gott ist wirklich einer von uns geworden. Glauben wir das? Das macht einen Unterschied in verschiedenen Lebenssituationen. Er lässt sich aber in die Niederungen des Menschseins. Er wird Kind mit begrenzten Fähigkeiten, mit begrenzter Erkenntnis, mit begrenztem Wissen. Jesus lässt sich auch von Menschen erziehen und lehren. Denn Jesus ist als Kind unterstützungs- und hilfsbedürftig wie ein Mensch, wie du und ich. und wie wir einmal wieder werden im Alter. Er hat nicht nur gegeben, sondern er hat auch Grösse gehabt, etwas zu nehmen. Der Lukas berichtete wieder, dass Jesus sich einfügte. Eine Randnotiz am Ende dieser erweiterten Weihnachtsgeschichte. Aber eine, die grundsätzlich zusammenfasst, wie das Kind und der Jugendliche Jesus gelebt hat. Vers 51, dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Wie andere Kinder und Jugendliche von seiner Zeit auch. Er hat sich eingeordnet, er hat sich angepasst in das damals übliche Zusammenleben. So gewöhnlich war Jesus offenbar als Kind und als Jugendlicher, dass Lukas nur diese eine Episode aus seiner Jugend berichtet. Und dann lesen wir von einem Konflikt zwischen Eltern und Kind, einem heranwachsenden Jugendlichen. Und das kann es geben, eigentlich nichts Besonderes, aber etwas, wo die Eltern auf einmal ziemlich einen Adrenalinschub haben. Also man muss sich vorstellen, Nazareth, relatives Kaff. In Jerusalem geht er verloren. Nach dem Passafest, es ist über das Jerusalem. Sie sind schon wieder einen Tag lang unterwegs, hey, Richtung Nazareth. Ist vielleicht ein bisschen alles weit weg von uns. Also gut, wir sind da als Land jetzt da, wo es aufgewachsen. Wir gehen nach Zürich. Das war ein riesiger Rave. Einen Tag lang sind sie schon zurück und dann merken sie erst, weil sie sind mit der ganzen Sippe unterwegs, wo ist eigentlich Jesus? Wieder zurück. Und dann geht es noch 3 Tage, bis sie ihn wieder gefunden haben. Also 4 Tage lang Ungewissheit. Es hat noch keine Autos gegeben, kein ÖV, keine Handys. Sie mussten ihn 1 zu 1 suchen. Und wo sie ihn schliesslich finden, in Jerusalem, finden sie ihn nicht am Merit, wo es spannend gewesen mit all diesen Sachen. Und sie finden ihn nicht, wie er staunend als Landei über eines von diesen riesigen Bauwerken, sondern vielleicht finden sie ihn erst nach 3 Tagen, weil sie dort noch gar nicht gesucht haben. Keine Ahnung. Beim Tempel. Jesus sitzt im Tempel, dort, wo die Weisheit von Gott gelehrt und gelernt wird. Und das Spannungsgleichnis erzählt, wo er später berühmt wird dafür. Er zeigt den Schriftgelehrten noch nicht, wo sie Prioritäten falsch setzen, sondern er sitzt da wie ein Schüler. Der Lukas sagt, er hörte ihnen zu und fragte sie. Schnell ein jüdischer Witz. Das Fragen, das gehört zum Lehren im jüdischen System. Also es gibt einen Witz, wo der Bub der Vater fragt und sagt, du Papi, warum ist es bei uns eigentlich so, dass man bei uns immer mit Fragen lehrt? Wenn ich da bei den anderen schaue, da wird etwas gelehrt und eins ist zwei und dann geht es weiter, Frage, Antwort, fertig. Bei uns gibt es wieder eine Frage, wo wieder eine Frage aussieht. Warum ist das so? Der Vater, warum nicht? Manchmal ist es auch besser, wir Kinder vielleicht auch weiter, wenn wir mehr fragen würden, statt schon zu früh eine Antwort glauben zu haben. Und doch, bei all diesen Fragen kommt durch, dass da ein besonderes Kind sitzt. Wer zulässt, der merkt es. Die Leute wundern sich über seinen Verstand und seine Fragen. Es blitzt schon als Jugendlichen etwas auf, wie Jesus. Etwas, das über die Norm rausgeht. Hier ist doch etwas zu erahnen von dem, was im alltäglichen Familienleben daheim in Nazareth vielleicht nicht so ist, erkennbar war. Der Lukas berichtet weiter über Maria und Josef. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort fanden. Der Luther sagt, sie entsetzten sich. Er hat sie wirklich aus den Socken gehauen. Nicht einfach nur, sie ärgerten sich, wo sich der Junge wohl rumtreibt. Nicht, sie waren erleichtert, also ist ihm wenigstens nichts passiert. Und nicht, sie waren heimlich ein klein bisschen stolz, dass sie ihn im Tempel fanden. Sie entsetzten sich. Sich entsetzen wird in den Evangelien immer wieder gebraucht, wenn Menschen in der Begegnung mit Jesus eine Ahnung haben, hier begegnet uns etwas Besonderes. Ja, hier begegnet uns eigentlich Gott selber. Bei Heiligen kommt das zum Beispiel vor. Da wird immer wieder gesagt, die Leute entsetzen sich und priesen Gott. Also es ist nicht ein Entsetzen, das in Furcht führt, sondern ein Entsetzen wie ein Staunen. Und ins Anbeten, das Erkennen von der Größe von Gott und in die eigentliche Beschränktheit führt. Oder wenn der Erwachsene Jesus hat predigt, kann man lesen, sie entsetzten sich, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. So kommt bei den Menschen an, was schon im Aussergewöhnlichen steckt. Nicht, sie bewunderten ihn, weil er ein Wunderkind war. und so begabt und freundlich und sympathisch und jeden anlächelte. Und noch eins, auch nicht, weil er schon als Kind der geborene Prediger oder Seelsorger war und auch nicht, weil er mit übernatürlicher Kraft das Haustier vom Nachbar wieder erlebt hat. Sie entsetzen sich. Weil in dem Kind, das sie doch gemeint zu kennen, immerhin seit 12 Jahren, etwas aufleuchten, wo ihre Vorstellung, ihr Bild, das sie bis dann von ihm haben, sprengt. Kennen wir das? Wir alle haben ein Bild von Gott. Und je nachdem, wenn es so läuft, wie das unserem Bild entspricht, dann wird es mit der Zeit langweilig. Andere sagen, dann weiss ich wenigstens, woran ich bin. Aber jedes Mal, wenn unser Bild erweitert wird, durch einen Umstand, durch etwas Schwieriges, dann führt das zuerst in eine Verunsicherung. Und wir denken, ja, haben wir den falsch geglaubt? Oder was ist denn wenn? Und dann löst es Fragen aus. Später lesen wir dann Johannes 5. Er behauptete sogar, dass Gott sein Vater sei und stellte sich so mit Gott auf eine Stufe. Da haben wir es. Ganz Mensch und ganz Gott. Der, den ihm Josef und Maria zu laufen beigebracht haben und zu essen mit Messer und Gabel, der fragt jetzt ganz selbstverständlich, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich Vater sein muss? Wüsstet ihr nicht, dass ich hierher gehöre? Sie sind immer noch fassungslos und der Lukas fügt an, sie verstanden nicht, was er damit meinte und dann geht es ganz ruhig zurück heim nach Nazareth und er war ihnen untertan oder gehorsam. Ist ein der in verschiedener Hinsicht noch auf seine Eltern angewiesen ist. Er ist auch noch nicht mündig religiös. Das ist im Judentum bis heute erst mit 13 mit der Bar Mitzwa. Was machen wir jetzt aus dieser Geschichte bis hier? Wir könnten versuchen, eine Übertragung zu machen und über Erziehung zu reden. Und wir könnten sagen, wenn sogar Jesus, der Messias, den Eltern untertan ist, wie viel mehr sollte uns untertan sein, gehorsam sein? Oder wir könnten sagen, also wenn sogar Jesus mal gegen den Willen von den Eltern abgehauen ist und sich nicht abgemeldet hat, ja, die Jungen brauchen freie Räume. Oder wir könnten seine Eltern als Vorbilder für gelingende Erziehung und sagen, ja, sie haben sich zwar Sorgen gemacht, das war sicher nicht lustig, aber sie haben ihn nicht, Entschuldigung, zusammengeschissen, sie haben ihn nicht bestraft für das, was er abgehauen ist. Mega cool. Autoritativ, nicht autoritär. Oder wie auch immer. Das alles berichtet die Bibel nicht. Der Lukas sagt einfach, seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Lukas beschreibt uns, wer der ist, wo wir an ihn glauben. Was für einen Gott wir haben. Was für einen Christus wir der Herr nennen. Er berichtet, wie Jesus sich einerseits ganz hineingibt in die menschliche Natur, in menschliche Begrenzungen, menschliche Verhältnisse und Ordnungen und wie er die nicht einfach außer Kraft setzt. Und wie er andererseits alle menschlichen Verhältnisse sind sie zu klein, um ihn zu fassen. Manchmal haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es gecheckt, jetzt wissen wir es. Bis zum nächsten Mal, wo wir überrascht werden. Lukas berichtet, wie wir immer wieder überrascht werden, wie etwas aufblitzt in dem Jesus, den wir noch nicht kennt haben, den wir im Not haben. Es gibt einen Titel, der das ein bisschen zusammenfasst. Schon im Alten Bund, der Jesaja berichtet davon. Immanuel ist so einer von diesen Titeln. Gott mit uns. Jesus ist also nicht nur ein besonders vorbildlicher Mensch, nicht nur eine Quelle von besonderer und herausragender Erkenntnis. Er ist nicht nur einer der Grossen der Geistesgeschichte, sondern so ganz Gott, dass man sich auch mal entsetzen darüber. Dass man je nachdem fassungslos wird, wenn er sich eben nicht erfassen lässt. Weil er immer wieder unseren Horizont weitet. Unser Bild, das man heute von ihm korrigiert, was nötig ist, was zielführend ist. Wo immer wir uns auf ihn einlassen, kommt er in unser Leben. Jesus drängt sich nie auf. In der Offenbarung lesen wir sogar darüber, dass er an die Tür klopft. Und die Tür fallen ist innen. Er kommt nicht mit dem Rahmen. Aber überall, wo wir ihn einlassen, da kommt er. Er lässt sich erbitten. Wir haben es im Gebet vorgesagt, er lässt sich sogar finden von denen, die ihn gar nicht gesucht haben. Manchmal. Wo immer wir ihn einladen, merken wir, Gott ist in Jesus ganz mit uns unterwegs. Leben wir so, heute, morgen, im Himmel hinterher, auf die Wintersaison, die vielleicht gar nicht so wird, wie wir es alle gehofft haben. Er ist der, dem wir vertrauen können, in Freude und Leid, im Leben und im Sterben. Er ist der, der uns in die grösstmögliche Freiheit führen möchte, die wir auf dieser Welt je erreichen können, ohne dass wir Schaden nehmen. Er ist der, der ihm alle Not und Krankheit, alle Streit, alles Elend klagen kann, weil es ihm nicht egal ist. Weil er weiss, von was wir reden. Weil er selber Kind war. Er ist der, wo der Herr ist über Himmel und Erde, über Naturgesetze, über Börsenkurse, über Krieg und Frieden, über Pandemie und das Klima. Nicht nur darum, weil er das letzte Wort über allem wird haben, sondern weil er schon hier und jetzt in unser Leben hineinspricht. Und ich sage es noch einmal, auf unsere Einladung her, in unser Lebensboot einsteigt. Vielleicht könnte man das Gefühl haben, wir sind gerade auf einem Luxusdampfer oder in einem kleinen Ruderboot, wo vielleicht so... Ich sage es noch einmal, dort, wo wir Jesus einladen, wird es Advent in unserem Leben. Was für ein Vorrecht. Und Jesus kennt aus eigener Erfahrung die Herausforderungen, die zu diesem Leben auf dieser Welt gehören. Aus eigenem Erleben unsere menschlichen Verhältnisse, die manchmal so begrenzt sind. Und die Hoffnung so gross. Und die Qualität und Wunsch schier unüberbrückbar. Er nimmt Anteil an dem, was wir ihm anvertrauen. Er ist mitten drin in Situationen, in denen wir ihn einladen. Wir gehen ja in dieser Welt, ob es jetzt gefällt oder nicht, nicht einfach immer von Sieg zu Sieg. Nicht einfach vom einen Wunder zum anderen. Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt einen grossen Kreis machen oder ein paar Gruppen Anteil haben über Wunder, die wir erlebt haben, können einander ermutigen, das gibt es. Und gleichzeitig können wir einander Sachen erzählen, wo wir sagen, das war mega schwierig. Oder es ist gerade mega schwierig. Wir gehen nicht immer von einer Erkenntnis zu der anderen. Wir leben zuerst jenseits von jedem auf einmal auch in Irrtum, in Streit, in Schuld, in einem riesigen Warum. Es ist nichts außergewöhnlich. Es gehört offenbar dazu, in diesem Leben jenseits von Eden. Jetzt ist die Frage, die einen Leute bleiben beim Jesus in der Krippe stehen. So Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ja, ist doch herzlich, das Kind in der Krippe ist doch gut. Vielleicht gibt es Gott gleich. Aber wenn wir dort bleiben stehen, dann verpassen wir die Hauptsache. Wir wissen, dass wir nicht nur an Advent denken, dass wir nicht nur Weihnachten feiern. Wir denken schon an das, was kommt, an Karfreitag, an Ostern, an Pfingsten, an die Auffahrt. Und wir glauben, dass der Jesus wiederkommen wird und dass sich so noch alle Prophezeiungen und Verheißungen erfüllen, die bis jetzt noch dass das Leben tough sein kann. Kennen wir vermutlich alle aus eigener Erfahrung. Ich möchte noch zwei Beispiele mit euch teilen, die zeigen, wie wichtig es ist, dass Jesus in die Welt kam und dass es einen Unterschied macht, dass er gekommen ist. Es geht um zwei Personen, die nach ihrem schmerzlichen Erleben nicht mehr die gleichen sind, wie sie vorher waren, aber nicht aufgeben. Und darum geht es, glaube ich. Januar 1983. Der Archie Williams wird für die Vergewaltigung und den Mord an einer 30-jährigen weißen Frau im Bundesstaat Louisiana zu mehr als lebenslanger Haft verurteilt. Und in Amerika ist mehr als lebenslang, wirklich mehr als lebenslang. Nicht wie bei uns, 20 Jahre, glaube ich. Und dann gibt es noch gute Führung und dann ist noch die Untersuchungshaft. Aber in Amerika kann es sein, dass man 100 oder 200 Jahre bekommt. Und wisst ihr was? Er hat das Verbrechen nie begangen. Ein furchtbarer Justizirrtum, der uns zeigt, dass es mit der menschlichen Gerechtigkeit, noch wenn man das Beste immer, weit her ist. Er kommt ins grösste Hochsicherheitsgefängnis der Vereinigten Staaten. Es gilt als das blutigste Gefängnis in den USA, sagt Williams. Man habe die Wahl, zu den Schwachen oder zu den Starken zu gehören. Es war ein Albtraum, erzählt er. Und dann gibt es eine Non-Profit-Organisation, Innocence Project. Und die rollen Williams neu auf und machen eine DNA-Analyse. Hat es dann noch nicht gegeben. Und das Krasse ist, er kommt frei. Nach 37 Jahren. Und nochmal, es hat dann drei Zeugen gegeben, die ihm ein Alibi verschafft haben, wo er gesagt hat, er ist dann da gewesen. Es hat keinen Fingerabdruck gegeben am Tatort. Und er ist trotzdem so verurteilt worden. 59 ist er heute, am 21. März 2019 ist er frei gekommen. Und auf die Frage, wie hast du das überstanden, sagt Archie, dass innere Freiheit seine Lösung sei. Ich ging ins Gefängnis, aber ich habe meinen Kopf nicht erlaubt ins Gefängnis. Und dann fährt er weiter. Mit Beten und Singen habe er die Zeit überstanden. So habe ich Frieden gefunden. Mit Beten und mit Singen. Und ich war beschämt, als ich es gelesen habe, dachte, hey, wie viel Mal habe ich schon geflucht. Ich war nicht im Gefängnis. Aber die Situation hat mich dermassen genervt. Gesungen und betet. Und da ist einer 37 Jahre lang im Gefängnis und er singt und betet. Das zweite Beispiel. Die seine Geschichte lesen wollen, er war nachher bei America's Got Talent und ist bis ins Finale gekommen. Und sie hat so seine Geschichte erzählen. Jemand, der nicht verbindet, der noch nach 37 Jahren Unrecht Gott die Ehre gibt. Das zweite Beispiel, der Arne Kopfermann hat bei einem Autounfall seine kleine Tochter Sarah verloren. Vielleicht kennen wir ihn von Liedern, hat über 220 Lieder erschienen, haben wir sicher auch schon gesungen. Die Menschen suchen einen Helden zum Beispiel. Und die Trauer um Sarah verarbeitet er in nachdenklichen Liedern. Und in einem Buch. Dieses klammert der Schmerz und offene Fragen Gott nicht aus und ist gleich voller Hoffnung und Zuversicht. Und er sagt, meine Tochter hat meine Unachtsamkeit mit ihrem Leben bezahlt. Und sie will an diesem Morgen in einen Freizeitpark. Frei, hat keine Verantwortung. Und er biegt links ab, übersieht das Auto, das entgegenkommt. Es klopft. Zara ist die Einzige, die schwer verletzt wird. Sie wird sofort in ein Spital nach Lübeck geflogen und sie beten und ringen 10 Tage, wo sie im Koma liegt, ab dem Aufprall. Er teilt seinen Schmerz auf Facebook, bekommt Anteilnahme aus dem In- und aus dem Ausland und er schreibt, nach 10 Tagen war der Kampf vorbei gewesen. Verloren. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass die späteren Lieder von Mane und Texte die Verzweiflung und die Unverständnis gegenüber dem Gott, der das zugelassen hat, prägt sie von dem. Wie kann ich dir noch trauen? So handelt doch kein Vater. Ich stehe benommen auf verbranntem Land, sagt er einmal. Und weiter, doch du bist so wirklich wie mein Schmerz und so nah wie meine Tränen. Du bist so stark wie nur die Liebe. Bleibst wahr, trotz meiner Fragen. Und ich ruhe im Wissen, dass du weißt. Und dann sagt er, er möchte eigentlich nicht bis ans Ende von seinem Leben jetzt ein Trauerbarde oder ein inspirierender Redner sein für Traumabewältigung. Und jetzt kommt es. Er sagt, ob schon, dass ein fester Bestandteil von meinem Leben ab jetzt ist, habe ich die Wahl, im Zerbruch zu verharren oder zulasse, dass meinem Leben eine neue, heilsame Richtung gegeben wird. Wir haben immer wieder die Wahl. Und das macht der Advent möglich. Wir haben immer wieder eine Wahl. Wir sind nicht einfach Opfer. Seht die grössten Scherbenhaufen aus, bis heute in deinem Leben. Auch wenn er vielleicht nicht ganz so gross ist wie beim Archie oder beim Arne, jeder Scherbenhaufen tut weh. Und es gibt Scherben, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. So einen Scherbenhaufen der kann uns den Boden unter den F***. Es gibt Leute, die den Glauben verloren haben, die Gott abgeschworen haben. Seit Jesus gekommen ist, muss es auch in unseren Lebenssituationen nicht dunkel bleiben. Muss ein Scherbenhaufen nicht zu einer unnützen Deponie, einer Altlast werden, wo unser Gottvertrauen erdrückt oder sogar erstickt. Advent, weil ich in dieser Zeit immer wieder eingeladen bin, Jesus tiefer, persönlicher, neu kennenzulernen. In allen Schwierigkeiten und trotz allen Herausforderungen, die uns Gott zumutet. Für physische Scherben gibt es seit dem Kintsugi keine Ahnung, ob das jemand macht. Darf ich schnell fragen? Hand hoch, wer hat das schon gemacht oder kennt das? Kintsugi kommt aus dem Japanischen und bedeutet so viel wie Goldverbindung oder Reparatur mit Gold. Und es bezeichnet eine spezielle Methode zur Reparatur von Keramik oder Porzellan. Bei der Reparatur kommt meistens das Edelmetall Gold zum Einsatz. Also alles, was an Scherben noch übrig ist, wird gesammelt, wird gesucht und mit dem Lack, mit dem Urushi-Lack, die Scherben auf der Seite bestrichen, dann wird es zusammengetan und dort, wo das Teil fehlt, wird einfach mehr von diesem Lack drin da und dann kommt Goldstaub drüber. Und so entsteht ein neues Gefäß. Es verheimlicht nicht, was mit ihm passiert ist. Es ist vom Ursprünglichen noch etwas gesehen und doch ist es etwas voll. Durch die Vorgehensweise beim Kintsugi bleiben also nach einem Zerbruch nicht einfach nutzlose oder gefährliche, verletzende Scherben übrig, sondern es entsteht etwas, das wieder Freude machen kann. Beim Kintsugi werden nicht einfach Fehler ungeschehen gemacht und es wird nichts unter den Teppich gekehrt. Im Gegenteil, es wird alles gesucht, ist in Bruch gegangen. Wir haben manchmal die andere Tendenz, oder wenn irgendetwas Schlimmes passiert, möglichst auf einmal an den neuen Teppich oder was auch immer. Wir waren mal eingeladen in der Ausbildung. Bei jemandem, wo wir können übernachten konnten. Und wir sind in das Haus reingekommen. In einem Zimmer war, was etwa 7 Teppiche hatte, aufeinander. Der Kollege und ich haben gedacht, warum ist das? Es war eine besondere Frau, eine herzensgute. Aber irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, und dann haben wir gemerkt, es war überall ein bisschen klebrig, es war überall ein bisschen nicht so super, wie wir es gerne hätten. Und dann haben wir den nächsten Tag den Kollegen gefragt, wo uns da eingefallen ist. Das sind so eine gute und sie bietet sich eben immer wieder an, wenn Junge kommen zum Übernachten. Und was hat das mit den Teppichen auf sich? Sie tun eben nicht gerne putzen, sie tun eben alle 2 Jahre einfach einen neuen Teppich drüber. Es ist mir so bildhaft geworden, wo machen wir das manchmal? Oder? Also ein Schwamm drüber, ohne dass etwas aufgearbeitet ist. Holpert man über die Teppichen, oder? Genau. Beim Kintsugi bleiben, wenn auch goldige, doch auch Narben zurück. Kintsugi betont die ehemaligen Bruchstellen, aber wertet das Gefäß trotzdem auf. Durch das Edelmetall. Es geht nicht um Schuldzuweisung, Rache oder Bitter. Kintsugi will etwas Neues schaffen. So viel zum mechanisch-physischen. Gib es zu, es ist einfacher, mechanisch-physisch. Er hat ein Buch geschrieben über seinen Sprung in der Schüssel. Er hat auch Schwieriges erlebt. Und hat die Technik dort entdeckt. Und das war heilsam für ihn. Weil wie hat gemerkt, und Gott kann das nicht nur mit Geschirr, also jemandem die Idee geben, dass man das anwenden könnte, sondern eigentlich ist Gott als Jesus der Heiland parat, genau das Gleiche mit uns zu machen. Dort, wo ich ihm alle Scherben hergebe, kann er etwas Neues machen. Wird etwas zusammengefügt, was sonst nicht geht. Seit dem ersten Mal zu Gott in die Welt gibt es Hoffnung, gibt es Lichtblick. Und diese Erfahrung wünschen uns allen in euren Situationen, in denen ihr vielleicht im Moment am Kämpfen seid und noch nicht die Oberhand habt. Jesus hat sie. Wenn auch wir nicht, er hat sie. Wenn er im Boot sitzt, es mal stürmen, wird nass. Wir bleiben vielleicht nicht von Panikattacken verschont, aber wir gehen nicht unter. Jesus, von ihm selber nichts ist, allein der Spaß geblieben ist, gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, heisst es. Oder um die Werke des Teufels aufzulösen, in einer anderen Übersetzung. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Er ist gekommen, um sein Shalom, sein Frieden auf die Welt zu bringen, alle Menschen, an denen Gott Gefallen findet. Jesus kommt als schutzloses Kind, vergessen wir es nicht, als Baby. Aber er ist heute der König der Könige. Und er lässt dich heute ein, einmal mehr. Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid, bei mir euch. Ich werde euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Und Volksbibel sagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr euch so richtig entspannen könnt. Amen.